Hallo und herzlich willkommen zu Folge 128 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit dem Alexander Corduan, dem Gründer und Geschäftsführer von Holzrichter Berlin, einer Premium-Lederwarenmarke aus Berlin. Ja, Holzrichter hat der Alex damals vor fast 10 Jahren als Student aus seinem WG-Zimmer heraus gestartet. Da haben sich die Kartons gestapelt mit Produkten, die er aus der Produktion bekommen hat und dann eben von dort aus verschickt hat. Ja, und fast forward, fast 10 Jahre später hat Holzrichter Berlin 8 Mitarbeitende, macht 5 Millionen Euro Jahresumsatz und hat fast 300.000 Kunden in der gesamten Dachregion. Im Podcast sprechen wir über alle möglichen Herausforderungen, die man so hat, wenn man mit zum Beispiel Ledertaschen startet, die dann vielleicht einen selber sogar überleben, weil sie eben so lange halten. Fand ich sehr interessant auf jeden Fall. Dann haben wir über das Thema Bankkredit gesprochen. Wie finanziert man sich? Wie hat das Ganze angefangen damals mit eBay? Und wie hat das schließlich geschafft, es so zu skalieren, dass es heute diese Größe hat? Ja, und falls du Holzrichter noch nicht kennst, hat der Alex auch einen kleinen Gutscheincode hinterlassen. Den gibt's am Ende der Folge. Ansonsten möchte ich dich kurz darauf hinweisen, dass ich in den Shownotes eine Podcast-Community-Umfrage aktuell laufen habe. Falls du schon mitgemacht hast, musst du es nicht mehr machen. Mich erreicht da immer wieder Feedback hinzu. Mach doch mal eine Community. Gibt's denn da nicht schon was? Wie können wir den Bootstrapper vernetzen? Wie kann man gegeneinander sich Wissen teilen und voneinander lernen? Dafür ist es gedacht. Die Umfrage hast du schnell ausgefüllt. Sind, glaube ich, nur 3-4 Fragen. Link ist in den Shownotes. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über Feedback zum Podcast und über Vorschläge für neue Gäste. Aktuell suche ich wieder ein bisschen mehr auch aus dem SaaS- und App-Bereich. Schreib mir dazu gerne einfach über LinkedIn. Link ist in den Shownotes oder per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Vielen Dank dafür und fürs Hören. Und jetzt geht's direkt los mit der Folge mit Alex und mir. Viel Spaß. Guten Morgen, Alex, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Ja, hallo, Andreas. Freut mich ebenso. Vielen Dank.
Du, erzähl doch mal für die, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du?
Gerne. Also, ich bin Alex. Und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Holzrichter Berlin. Holzrichter Berlin ist eine Firma oder eine Marke für moderne Klassiker aus Leder, wie wir sagen. Das heißt, wir machen handgefertigte, hochwertige Ledertaschen und Accessoires und verkaufen die vor allem als E-Commerce in der Dachregion. Und das schon jetzt als mittlerweile, also seit mehr als 10 Jahren, roundabout 10 Jahre.
Hast du deinen 10-jährigen Geburtstag schon gefeiert oder kommt er dieses Jahr noch?
Der kommt dieses Jahr noch. Das ist tatsächlich unsere Main-Kampagne in dem nächsten Quartal.
Ich bin gespannt. Ja. Und damit wir das einschätzen können, wenn man sowas 10 Jahre lang macht, wie groß seid ihr heute? Wie viel Menschen arbeiten bei Holzrichter Berlin?
Also je nachdem, welche Menschen du dazu zählst. Wir sind natürlich auch mit Freelancern und Agenturen ausgestattet. Wir sind in der Regel so roundabout 8 Leute, plus minus, zuzüglich Agenturen, Freelancer, ne, so ein Netzwerk, was sich so über die Jahre aufgebaut hat, die ich auch zum Team zähle. Und wir haben jetzt über die letzten Jahre, ich habe gerade erst kürzlich auch für ein paar Werbeformate diese Zahlen nochmal rausgesucht, fast 300.000 Kundinnen und Kunden in der Dachregion vor allem. Und das bedeutet natürlich, dass schon eine Menge Menschen mit einer Holzrichter Berlin-Tasche oder einer Geldbörse oder was auch immer unterwegs sind.
Das ist eine ganze Menge. Okay, ja. Wie viele verschiedene Produkte oder SKUs ist immer so ein bisschen der Indikator? Wie viele gibt es da aktuell ungefähr?
Das ist auch eine interessante Frage. Also wir gehen jetzt gerade auch mehr in die Farbe und erhöhen deswegen die Variantenvielfalt schon. Wir haben jetzt auch ganz einige neue Materialien mit reingebracht, die wir vorher nicht hatten, so wie ein Velourleder beispielsweise. Das heißt, damit gehen wir dann jetzt schon in den dreistelligen Bereich, was die Varianten angeht. Reine Modelle, also Styles, sind es unter 100.
Unter 100, okay. Ja. Und verrätst du uns, wie viel Umsatz ihr ungefähr macht?
Roundabout 5 Millionen im Jahr.
Okay, das sieht man schon ein bisschen auch, wahrscheinlich liegt das ein bisschen an den Durchschnittswarenkörben, da würde ich später auch ein paar Fragen dazu stellen, das interessiert mich auf jeden Fall auch. Jetzt hast du die 10 Jahre angesprochen, mit Nachnamen heißt du aber nicht Holzrichter, die Marke heißt aber Holzrichter. Kannst du ein bisschen mitnehmen? Wann hast du das damals, also wie hast du das vor 10 Jahren gegründet und woher kommt der Name eigentlich, Holzrichter Berlin?
Klar, erzähle ich gerne. Also als ich damals angefangen habe mit dem Thema Taschen, eigentlich BWL studiert und damals in Berlin und bin auf dieses Thema Taschen dann aufmerksam geworden und habe mich dann auch irgendwann ja damit selbstständig gemacht und habe vor allem Reisetaschen verkauft. Und das verlief irgendwie 1 oder 1,5 Jahre wirklich so ganz als irgendwie Alexander Korduan Lederwarenhandel oder so, ja, als
GbR.
So Einzelkaufmann. Aus meinem WG-Zimmer raus, ja. Und also ich hatte erstmal gar keine großen Ambitionen, da jetzt auch eine richtige Marke draus zu machen. Ich habe angefangen mit Reisetaschen. Damals war noch 2013 und so, war eBay auch noch so eine Plattform, und habe dann Reisetaschen entwickelt, die angelehnt waren an so eine Tasche, die ich da damals schon hatte. Ich beschreibe das ja auch so, so eine Weekender-Reisetasche mit einer ganz tollen Patina, handgefertigt. Ja, und mein Opa hatte damals auch noch ganz viele so eine alten Koffer mit so Lederbeschlägen und so weiter im Keller und hat mich total inspiriert, diese Produkte. Und so bin ich grundsätzlich auch auf dieses Thema dann gekommen, weil mich dann ganz viele auch auf diese Taschen angesprochen haben. Und dann, diese Weekender-Tasche, wo hast du die denn her? Die sieht ja richtig cool aus. Und das war aber so ein No-Name-Produkt, ne? Also wahrscheinlich schon 20 Jahre alt. Und so bin ich überhaupt erstmal auf diese Idee gekommen. Und ich habe dann nur Reisetaschen gemacht, also nur Weekender, nichts anderes, so, ne, und in unterschiedlichen Größen. Und habe die übers Internet, vor allem über eBay damals verkauft. Da gab es auch noch keinen Shop oder was. Und irgendwann war die Frage, ja, okay, wie geht denn das da weiter? Ja, wo soll denn das mal hingehen? Willst du jetzt hier so einen Lederwarenhändler machen oder was? Ja. Aber das war auch gar nicht meine, das bin ich nicht, das wollte ich nicht, und das war nicht, ich habe ja vorher in der Werbung gearbeitet. Also vor meinem Studium habe ich damals in Hamburg bei Jungformat eine Ausbildung gemacht und war deswegen auch sehr vertraut mit Marken und Markenstrategie und total fasziniert davon und habe mich dann entschieden, okay, wenn du das jetzt weitermachst, dann machst du eine richtig geile Marke daraus. So, und viele Gründer werden das kennen, find dann mal einen richtigen Namen, ja, der dann so deine, am besten auch das Versprechen deiner Marke irgendwie so transportiert. Das hat bestimmt ein halbes oder ein Dreivierteljahr, wenn nicht sogar ein Jahr gedauert. Da kommen ja auch aus deinem Umfeld die wildesten Ideen. Ja, die wirklich die wildesten Ideen. So, und irgendwann stand ich dann vor der Haustür meines Opas. Bei dem habe ich am Anfang nämlich auch im Keller die Taschen gelagert. Ja, mein WG-Zimmer war zu klein. Das konnte ich auch meinen Mitbewohnern nicht antun. Ein Opa hatte viel Platz im Keller. Da habe ich die Sachen gelagert. Und irgendwann war wirklich so ein Schlüsselmoment, als ich auf die Klingel gedrückt habe und dann Holzrichter. Und dann habe ich gedacht, ey, eigentlich voll die gute Idee. Also er hat ja die ganze Gründungsgeschichte sowieso hier schon mit begleitet. Und sein Name transportiert eigentlich genau auch das, was so die Idee dahinter ist und was die Produkte transportieren. Und auch damals war das Thema Domains und ist das schon frei und Markenschutz natürlich auch relevant. Und das passte auch alles. Das war auch da tatsächlich schon sehr limitiert, das Angebot. Ja, also was man da musste man schon eine gute Recherche machen. Und ja, zusammengefasst ist das dann, so ist dann der Groschen gefallen. Und ich habe die Marke dann Holzrichter genannt und dann damals in Berlin gegründet und habe es dann auch ganz bewusst Holzrichter Berlin genannt, um zu unterstreichen, hey, ne, das ist eine urbane Marke, eine junge Marke, eine Marke aus der Großstadt, und wir machen sozusagen das, was früher der Teschner gemacht hat, aber in jung, modern, cool. Ja, so, und das hat dann sozusagen diesen Markennamen dann auch ausgezeichnet, und so ist dann der Name Holzrichter Berlin dann entstanden.
Werbung. Vermutlich wirst du diese Werbung nicht skippen, weil ich sie einspreche, du den Podcast beim Kochen, Gartenarbeit, Joggen, Autofahren hörst und das Skippen zu kompliziert ist. Hast du selber Bock, mal Werbung im Podcast zu machen und damit 500 Leute direkt im Ohr zu erreichen und vielleicht noch ein paar tausend über LinkedIn und über den Newsletter, nämlich dort erwähne ich dich dann ebenfalls? Dann schreib mir doch gern eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de oder schreib mir übers Kontaktformular. Beispielsweise haben Squarespace, MiracleSync, Mapja und Kolpare hier schon Werbung gebucht und das Ganze geht ab 250 Euro los und du kannst auch wirklich nur eine Folge für HostStreet Werbung buchen, so nennt man das nämlich, wenn ich das einspreche. Also schreib mir jetzt gleich hallo@happy-bootstrapping.de oder übers Kontaktformular. Vielen Dank, Werbung Ende. Und wie ging das dann los? Also hast du es während dem Studium, hast du das noch nebenher gemacht? Und hast du dein Studium dann fertig gemacht oder dann schon die Firma gegründet, die ja heute eine GmbH ist? Also was gab es da für wichtige Meilensteine, wo du dann gemerkt hast, hey, da ist ja mehr dahinter, wie nur ich mache nebenher zwei Taschen, die ich verkaufe?
Also wie gerade schon gesagt, ich habe am Anfang nur Reisetaschen gemacht und das war insofern eine ganz gute Idee, denn ich hatte gar keine Prozesse. Ja? Prozesse hatte ich schon, aber die waren total ineffizient, sagen wir es mal so. Also du musst dir vorstellen, immer wenn eine Bestellung reingekommen ist, dann habe ich ein DHL-Label ausgedruckt und habe es per E-Mail zu meinem Vater geschickt. Der ist mit dem Auto zu meinem Opa in den Keller gefahren. Ja, mein Opa war auch schon sehr, nicht mehr der Jüngste. So, dann hat er das unten im Keller eingepackt und hat es dann mit dem Auto in den Nachbarort gefahren zu DHL. Ja? Also so war unser Versandprozess. Und wenn eine Retoure kam, dann kamen die wurden die gerne bei der Nachbarin dann zugestellt. Denn ich weiß gar nicht mehr aus welchem Grund, aber die gingen dann zu meinen Eltern und nicht zu meinem Opa. Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, warum. Aber die waren natürlich arbeiten und dann war das Retourelager, ja, also der Eingangsbereich von der Nachbarin. So, und also nur Reisetasche, um jetzt den Bogen zu bekommen. Die hatten eine hohe Marge, die haben das auch gerechtfertigt, diesen ganzen Aufwand. Und die habe ich vorrangig über eBay im Angebot. So, und nebenbei hatte ich auch noch einen Werkstudentenjob in der Agentur, damals dann in Berlin. Und das hat dann gar nicht so lange gedauert, dass dann sich diese Produkte ganz gut gedreht hatten. So, also das waren jetzt nicht die Mengen, aber wie gesagt, ich musste auch nicht die Mengen verkaufen, dass sich das schon gerechnet hat. So, und ich würde jetzt mal so sagen, ich habe das ein halbes Jahr gemacht, vielleicht irgendwie ein Dreivierteljahr und konnte dann sagen, hey, mein Minijob in der Agentur, den brauchst du jetzt eigentlich nicht mehr. So, den Lebensunterhalt, also mein WG-Zimmer und was man halt als Student braucht, den kannst du jetzt schon über dein Gewerbe decken und habe mich dann über diese Reisetaschen dann finanziert. Das ging dann, ich würde jetzt mal so sagen, gute anderthalb Jahre, also ein Jahr auf jeden Fall. Ich habe 2013 damals das erste Gewerbe angemeldet, also für mich persönlich dann damals. Und irgendwann neigte sich das Studium dann natürlich dem Ende und es war dann die große Frage, okay, wie geht denn das jetzt hier weiter? Ich hatte dann schon währenddessen auch andere Marktplätze. Amazon kam dann auch langsam, also war dann sicherlich schon auch vorher da, aber das war, Platzhirsch war tatsächlich noch eBay 2012, 13 und so weiter. So, und Amazon kam dann und mich auch auf Amazon, dann habe ich dann auf Amazon platziert und das lief auch richtig gut und also war eine Wachstumsstory drin, obwohl ich ja auch abgeschöpft hatte. Ja, also ich musste ja irgendwie meine Miete und sowas auch bezahlen und ne, auch das Wachstum auch trotzdem gleichzeitig finanzieren. So, das war aber wirtschaftlich wirklich ein sauberes Ding, so dass ich grundsätzlich keine Zweifel hatte. Ey, das ist eine Wachstumsstory, auf die kannst du aufbauen und die lässt sich skalieren, wie man es ja so schön sagt. Und da findest du sicherlich auch jemanden, der das finanziell unterstützt, denn die Zahlen sprechen ja für sich. So, und es waren dann halt, ne, natürlich zwei Möglichkeiten da. Entweder ich mache das und gehe da jetzt voll rein oder ich suche mir jetzt erstmal einen festen Job und versuche das so nebenbei dann irgendwie zu machen. So, aber da war mir dann vorher schon klar, ich kannte ja das Agenturleben, ich hatte zwischenzeitlich mal Praktika gemacht im Konzern und so. Und da war mir dann schon klar, also beides so mit Herzblut kannst du einfach vergessen. So, also das wird einfach nicht funktionieren. Eine Sache wird dann leiden. Und wann hast du wirklich eine Chance jetzt, also wann kommst du wieder wirklich in so eine Situation, wo du sagen kannst, okay, eigentlich eine sehr gute Ausgangsbasis, ein überschaubares Risiko, eine jetzt schon eine kleine Erfolgsgeschichte. Also diese Chance wirst du im Leben wird vielleicht gar nicht wiederkommen. So, und wenn du dann erstmal in den Beruf gehst, dann wahrscheinlich sowieso nicht. So, dann ne, hast du da deine Themen. Also da dann wieder rauszugehen, ist ja relativ, machen natürlich viele, aber hielt ich dann für erstmal unrealistisch so. Und dann war die Entscheidung dann irgendwie für mich klar, okay, was habe ich zu verlieren? Ich versuche das jetzt. So, ich versuche das jetzt und mache jetzt eine richtige Kollektion, mache eine richtige Marke draus, mache einen Webshop, mache da wirklich alles auch auf richtig professionell, setze vernünftige Prozesse auf, ein Warenwirtschaftssystem und so weiter und so weiter. und habe das dann hochgerechnet, was ich brauche. Ich brauche natürlich auch einen Hersteller, der da mitgeht. Ich weiß nicht, ob wir darauf auch noch eingehen, aber den...
Auf jeden Fall, ja.
Den hatte ich dann, ne, so die Connections hatte ich dann auch und ich brauchte dann natürlich Geld, weil ich wollte eine richtige Firma dann machen, die auch entsprechend die Mittel hat, nicht nur mich dann auch zu finanzieren, sondern auch das Wachstum, Mitarbeiter und natürlich auch dieses ganze Brandbuilding, was dann ja für mich ein Riesenthema war. Und ich bin dann damals, ich habe einen Businessplan geschrieben, ich habe da auf meine 10 Seiten oder 15 oder so da, ja, also meiner Ansicht nach war das richtig toll. Das hatte, ne, ein, wie gesagt, auch das Zahlenwerk, da stand ja drin, hey, das ganze Ding, das wächst, das ist profitabel, das kennt nur eine Kurve nach oben, und dachte mir, das ist ja alles kein Thema. Also ich will jetzt auch keine Unsummen da haben. Ich will jetzt meine erste große Lieferantenbestellung platzieren bei einem professionellen Taschenbetrieb, ja. Und dafür brauche ich jetzt vor allem eine Investition jetzt in den Warenbestand. Und gleichzeitig, ich hatte damals auch schon ein kleines Netzwerk an Leuten, Fotografen, Grafiker und so weiter. So brauchte ich natürlich einen gewissen Betrag, um die Marke einmal richtig zu launchen, einschließlich Webshop und so weiter. So, und damit bin ich dann mit diesem Businessplan, bin ich dann Sparkasse und Commerzbank und wie die alle heißen, und bin dann aber erstmal abgeblitzt. Ja, also ich habe dann richtig Absagen kassiert, auch so teilweise richtig absurde, so mit von wegen, nee, Ledertaschen im Internet gibt's schon, hat der Chef gesagt, machen wir nicht. Ja, also kein Scheiß. Und ne, oder auch die Volksbank und so, nee, das, also die waren das alles zu heikel, und dann wäre das schon fast, sag ich, scheiße, jetzt platzt mir das hier. Das Dumme war nur, ich hatte halt auch zu dem Moment, ich war mir so sicher und ich wollte das so unbedingt, dass ich vorher schon in Indien Lieferantenbestellungen platziert hatte und so, ne, und alles, weil ich hatte auch Zeitdruck, so Ende des Studiums war klar, wann das ist, und dann war auch klar, okay, dann ist ja nichts mehr mit Krankenkasse und alles auf Spartarif und ja, so, sondern ab dann musst du wirklich arbeiten gehen. Ich bin auch Vater geworden sehr früh. Ich hatte auch Unterhaltspflicht und so weiter, ja. Also für mich war klar, da war dann
Druck dahinter.
Da war richtig Druck hinter. So. Und um so hochwertige Produkte zu machen, wie wir es machen, das braucht Zeit, ja. So, gerben, fertigen und so weiter. Das ist, da musst du mit mindestens 3 Monaten rechnen. So, eher so 4 bis 5. Und ich habe das alles schon eingetütet, weil ich mir dachte, okay, das ist eine sichere Kiste hier. Und dann habe ich erstmal ein paar Absagen bekommen, und da kann sich jeder vorstellen, dann geht dir natürlich erstmal die Düse, scheiße, ja, hast du jetzt wirklich richtig hier Kacke gebaut. Und habe tatsächlich schon überlegt, so, wer in meinem Bekanntenkreis, ja, bei wem fahre ich jetzt auf den Hof, ja, wenn das jetzt wirklich eng wird. Und dann hat aber tatsächlich, ne, und Shoutouts an die Hypo Vereinsbank und meine damalige Ansprechpartnerin da. Das war eine, die waren so alt wie ich, vielleicht ein bisschen älter, irgendwie Mitte 20, hat er da bei der Hypo Vereinsbank da die so Gründerbetreuung gemacht. Und die hat mich dann die habe ich nie gesehen. Bei den anderen habe ich dann tatsächlich, ja, vielleicht lag es auch daran, also bei den anderen musste ich mal vorstellig werden. Und bei denen lief das alles so telefonisch oder Videocall und so, und die hat dann gesagt, ja, ich finde das irgendwie ganz schön hier mit den Taschen und so, und wahrscheinlich auch Glück gehabt, dass ich da eine Frau dann auch hatte, so, die auch irgendwie Bock hatte auf das Thema. Die hat dann gesagt, okay, finde ich schön, wir machen das, so. Und weiß ich noch ganz genau, war ich ja gerade in der U2 da gestanden, und so, dachte ich mir so, also bin ich dann ausgestiegen und habe ich natürlich mich erstmal riesig gefreut, und alles klar, jetzt kann's losgehen.
So, was für einen Betrag hast du da gebraucht am Anfang ungefähr?
Das waren 45.000 Euro, die ich da brauchte. Und davon sind, wie gesagt, 25 allein in Ware gegangen. Und die anderen, die habe ich, ne, gemeinsam dann, also, ne, Fotografie, und du brauchst ja Models und so. Und das ist natürlich schneller weg, als du gucken kannst. So, ne, und Grafiker und was, also, das hängt ja schon einiges dran, ne? Ein Fulfiller, so, ich habe dann überall versucht, so Deals zu machen auf Provisionsbasis und so weiter. Ich muss ja auch mein Gehalt dann irgendwie auch irgendwie dann auch davon bezahlen. Ja, aber der Haupt, das Hauptgeld ist in die Ware geflossen. Und deswegen hatte ich auch nicht so die Angst, ja, weil ich dann dachte, okay, wenn ich das jetzt verkacke, natürlich kann da jetzt vom Lieferanten jetzt Ware kommen, und die ist nicht, die kannst du nicht verkaufen. Das ist natürlich das größte Risiko, was du in dem Moment hast. Aber das war unrealistisch, weil ich hatte einen, der hatte gute Referenzen, dem habe ich vertraut, und der mir auch. Und deswegen hielt ich das für relativ unwahrscheinlich. So, dann war noch das, ne, dass du die Sachen nicht so gut loswirst, wie gedacht, so dass das Marktrisiko dann doch irgendwie falsch eingeschätzt ist. Aber da dachte ich mir, okay, selbst wenn, hast du das Geld jetzt in einem hochwertigen Produkt geparkt, kannst du ja immer noch arbeiten gehen, weißt du, verkaufst den nebenbei. Also, was habe ich zu verlieren? Ja, und deswegen sage ich dann auch, wenn andere Gründer mich einfach, oh, dieses Risiko und so weiter. Für mich war das in diesem Moment natürlich ein Risiko, aber ich habe da jetzt nicht sozusagen Haus und Hof irgendwie alles auf den Deckel gekloppt, ja, wie das manche machen.
Ja. Wie sehen so die Modalitäten aus, wenn man das zu so einem frühen Zeitpunkt macht? Also kannst du das mal vielleicht, wenn du es noch weißt, grob erläutern? Kriegst du da erstmal so auch eine tilgungsfreie Zeit, wie man es vielleicht vom Hausbau kennt? Oder ist eher das Gegenteil der Fall, dass da die Daumenschrauben ein bisschen enger sind, du im, keine Ahnung, ersten Monat, nachdem du so einen Kredit bekommst, dass du schon anfängst, dann zu tilten und zurückzuzahlen mit erhöhten Zinsen auch, weil es eben gewisse Risikoaufschläge gibt? Oder ist es so ein spezielles Gründerprogramm, wo man ein Jahr dann gar nichts zurückzahlt und dann erst anfängt zurückzuzahlen?
Genau. Ne? Also die Bank stellt sich da natürlich schon darauf ein, so auf deine, auf deine Situation und auf deine Bedürfnisse. Wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, es war ein Jahr oder so, wo das dann losging. Aber auch ganz mit ganz moderaten Tilgungsraten, ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, weil es schon wirklich eine Weile her ist. Aber es war roundabout ein Jahr und die sind auch grundsätzlich gesprächsbereit gewesen. Ja. Ja, so. Also du hast dann, wie gesagt, eine persönliche Ansprechpartnerin gehabt und so. Das lief alles schon echt gut. Aber ne, jedem muss klar sein, GmbH hin oder her, die Bank ist ja nicht bescheuert, ja, die lassen dir natürlich auch von dem Gründer und von Privatpersonen da alles unterschreiben. Ja. Du haftest natürlich immer. So, das ist schon mal klar. Und so war das bei mir auch.
Aha. Ja. Interessant. Und hast du das dann noch öfters machen müssen, so? Also um eine Produktion zu finanzieren?
Nee, das war das einzige Mal. Ich habe dann auch direkt schon damals mit dem Hersteller einen guten Deal ausgehandelt, bei dem ich, also das muss man sich tatsächlich auch vor Augen führen, bei dem war das auch damals, wir haben einen Handschlag gemacht im Beachclub hier, als der hier in Deutschland war. Gesagt, okay, erste Order, machen wir so. Und der hat die auch angenommen, ohne eine Vorkasse zu zahlen, weil ich hatte das Geld auch nicht. Ja? So, ich musste ja die Order platzieren, ja. Ich hatte ja keine Kohle. Und dann hat er die Produktion da gestartet, nachdem er mich einmal persönlich gesehen hatte und hat halt daran geglaubt, an mich geglaubt, an die Idee geglaubt und ist aber auch voll ins Risiko gegangen. Und nach wie vor jetzt, ne, auch nach 10 Jahren, ist er, ne, nach wie vor unser Partner in Crime sozusagen, der nach wie vor auch nicht darauf besteht, jetzt hier eine Vorkassezahlung zu machen. Also der geht mit ins Risiko und, ne, finanziert uns praktisch mit. Und aus diesem Grund, was heißt aus diesem Grund, aber es hat es mir natürlich einfacher gemacht, auch das Unternehmen bootstrappen. Ist ja klar. Hm.
Ja, das überrascht mich jetzt, weil die meisten E-Commerce-Gäste, wo ich hatte, die dann eben, egal ob die jetzt mit portugiesischen Produzenten im Klamottenbereich zusammenarbeiten oder jetzt dann auch, was weiß ich, ich habe ja auch ganz viele andere Sachen gehabt, hier Dachzelte zum Beispiel oder andere Dinge, die in Asien produziert werden, Rasierhobel, da ist immer, keine Ahnung, selbst wenn du länger zusammenarbeitest, zahlst du 20-30% an und dann nochmal einen Teil, wenn es aufs Schiff oder ins Flugzeug geht und dann, wenn es hier ist, den Rest so. Das ist ja interessant auf jeden Fall. Wie bist du damals, das Indien schon angesprochen, bist du da hingeflogen, um den kennenzulernen, die Produktion zu sehen? Wie kam es dazu, dass du so einen Partner gefunden hast?
Ja, also auch da, das ist auch eine Frage, die gerne gestellt wird. Hingeflogen bin ich tatsächlich dann irgendwie erst nach ein, zwei Jahren. War tatsächlich okay. Auch ein Kohlethema, ne? War auch so eine Reise dahin, ja. Ne? Ist klar. Und natürlich eine Herausforderung, den zu finden, wobei ich dann sage, ne, Wohnwille ist auch ein Weg und da gab es auch schon das Internet und so weiter. Also man findet dann schon die Kontakte, wenn man dann wirklich will. Und im Halbfall war das dann so, ich habe sehr viel Wert darauf gelegt, dass es ein Unternehmen ist, was Fairtrade-Prinzipien verfolgt. Und ich wollte unbedingt ein pflanzlich gegerbtes Leder. So, das macht es nämlich auch viel einfacher, dann ein Produkt zu machen, was ein sehr individuelles Farbprofil von vornherein auch schon hat, was diesen richtig angenehmen, holzigen Lederduft hat, was eine tolle Patina entwickelt. Also ich wollte halt ein Leder, so wie es auch tatsächlich auch früher so ein hochwertiges Produkt ausgezeichnet hat und nicht ein chromgegerbtes Leder, wie es jetzt halt insbesondere, um diese Massen auch bedienen zu können, verwendet wird. Das wollte ich explizit nicht. Und das hat dann schon mal den Kreis an Herstellern und auch Gerbereien ziemlich eingeschränkt. Das Angebot in Italien dazu ist definitiv fantastisch, aber auch natürlich mit einem Preis verbunden, bei dem du automatisch in einem Luxussegment landest. Und das wollte ich auch nicht, sondern ich kam von eBay, ich kam von eBay und nicht irgendwie vom Pariser Laufsteg. Und insofern war für mich klar, ich will ein Produkt auch für die Masse machen. Das Italien war dann aus. So, und ich habe dann im Ausschau gehalten nach Labels, die Fair Trade und ein pflanzlich gegerbtes Leder machen. Das sieht man dem Leder, wenn es in einer gewissen so Vollnarbenleder, dann siehst du das auch schon, wenn du dich mal ein bisschen mit dem Material beschäftigt hast. Und dann habe ich überall recherchiert, welche Marken haben das, welche Anbieter und so weiter. Und wenn du dann darauf achtest, dass das auch eine faire Handelskette ist, dann erzählen die Unternehmen ja auch was darüber. Ja, ja. Und sagen, hier, guck mal, das ist der. Und mit dem arbeiten wir schon so toll zusammen. Und so sieht das bei dem aus in der Fabrik. So, und so habe ich das dann damals auch gemacht. So, und ich habe dann ein paar Unternehmen gefunden, ne? Eins aus den Niederlanden, eins aus Kanada, hier in Deutschland auch so. Und dann schloss sich dann irgendwo der Kreis. Da wusstest du dann, die Region, da geht sowas. So, und dann findest du das Unternehmen. Und dann habe ich den angeschrieben und dann haben wir ein paar E-Mails hin und her geschickt und dann gesagt, hier, ich bin dann und dann sowieso in Deutschland. Und dann haben wir uns hier getroffen. Und ich habe damals dann die Taschen, die ich dann schon verkauft hatte, ja, die habe ich dann auch, also die habe ich, das war wie immer ganz kleine Mengen, die hatte ich damals auch in Indien bestellt. Da hat er mir dann 4, 5 rübergeschickt. Aber ich war hier und da mal jemand mal was bestellt bei unterschiedlichen Lieferanten. Da kam auch die wildeste Qualität teilweise rüber. Das kannst du wirklich gar keinem erzählen. Ja, also Gerben, gerade pflanzlich Gerben, will jetzt gar nicht zu tief einsteigen, aber das ist halt wirklich schon Handwerk. Ja, so das ist das beherrschen die wenigsten. So, und es gibt halt Regionen auf der ganzen Welt, auch in Marokko oder Indien natürlich auch, Rajasthan. Die haben da eine sehr lange und große Tradition mit Gerbverfahren, die sicherlich ein faszinierendes Ergebnis rausbringen, aber das Ergebnis ist dann nicht so das, was wir gerade Europäer uns dann vorstellen unter einer hochwertigen Premium-Ledertasche. Ja? So, also auch vom Geruch her und so. Man kann es sich vielleicht vorstellen. Wer schon auch mal über so Märkte gegangen ist und so, kennt das vielleicht. So, und ich hatte dann damals diese Produkte im Angebot, ne? Da war mal eine Charge super und mal eine weniger. Und ich habe die halt, ne, weil auch so wahrscheinlich saß ja jemand in Indien, der war genauso wie ich, ja, der hat mir dann irgendwie 5 rübergeschickt oder 8 oder 10 oder so. Und der Lieferant, den ich dann ansprach und dann hier in Deutschland dann getroffen hatte, der sagte, 50 Stück pro Farbe, das ist hier, also pro Style, pro Farbe. Das ist der Standard. Ich habe gedacht, ach du Scheiße, 50, das ist ja meine ganze Order, weißt du? Und dann mache ich immer 5, 5, 5. Ich sagte, wie soll das gehen? Das meine ganzen Prozesse sind so und so. Und dann habe ich gesagt, okay, und dann habe ich mein Produkt dahin gepackt. Dann hat der gesagt, oh Mann, das ist ja wirklich eine interessante Qualität. Dann hat er gesagt, okay, ich mache dir die Qualität 10-mal besser. Aber wir müssen jetzt hier eine Mindestmenge und ich glaube, dann hatten wir irgendwie 30 oder so, 30 pro Stück pro Farbe oder so ist dann mir dann entgegengekommen. Und du suchst dir die Produkte aus, ne, schickst mir die Entwürfe, wir machen einmal Muster und dann geht's los. Ja, und dann haben wir einen Handschlag drauf gemacht und ich glaube, weiß nicht, 6 Wochen oder so, kamen dann so ein paar riesige Kisten, weiß nicht, mit UPS oder so, bei uns dann in der WG an, ich glaube, das waren dann so, da habe ich ja noch mehr Muster gemacht, das waren dann so über 10 Reisetaschen, so 12 Reisetaschen, alle voll ausgestopft und so, ja, also kannst du dir vorstellen, wie der WG-Flur dann war. Ja. Das waren nur Kisten, so die ersten Muster. Und dann habe ich die da raus und ich gesagt, meine ganzen Mitbewohner, was ist denn jetzt hier los, was machst du denn jetzt hier mit deinen Taschen da, okay. Und dann habe ich diese Kisten da aufgemacht und dann ziehe ich da eine Tasche raus und das war so, boah, krass, nie so eine. Also das war einfach krass. Das war wirklich so mit meinem Logo schon drauf. Und dann war das auch noch eine Charge, ne, so, die dann auch richtig geil geworden ist, weil du hast immer noch wirklich auch ein bisschen Qualitätsschwankungen einfach drin. bei der Lederproduktion, das hat viel mit den Jahreszeiten und so auch so zu tun, Luftfeuchtigkeit und so. Und das war dann wirklich auch so, das war einfach nur perfekt. Dieses Leder war richtig geil, das sah richtig geil aus, diese Tasche. Das war einfach nur so ein Produkt, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du hier auch für einen Tausender in irgendeiner Boutique ins Schaufenster stellen, denn das findest du so sonst nicht. So alleine das Farbprofil von dieser Tasche. Also das war dann wirklich so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, crazy, wenn der mir jetzt sowas schickt hier, ja, so, dann kann das nur gut werden, weil die Qualität ist einfach so krass und der Preispunkt, das war dann leider nicht mehr so, wie es mir auch damals war, das wurde dann schon auch ein bisschen teurer, aber gut, war dann so alles völlig gerechtfertigt, aber das war dann schon der Moment, wo ich gesagt habe, okay, damit kann ich hier wirklich richtig Maßstäbe setzen, wenn ich damit jetzt hier so in die Läden gehe und so, diesem Produkt siehst du einfach an, dass das ein Leben lang hält und die habe ich dann auch genommen, so die ersten Muster und bin dann ja am Hackischen Markt da mal so ein bisschen so durch die Shops getingelt, denn das war für mich am Anfang auch noch ein Ansatz, ja, dass ich sage, hey, naja, Internet ist ja alles schön und gut und das funktioniert, aber jetzt mit diesen Produkten greife ich ja jetzt auch richtig im Retail an, ja, war ich damals noch überzeugt. So, das musste ich dann auch erst lernen, ja, ich hatte gar keine Retail-Erfahrung, aber ich habe dann relativ schnell festgestellt, okay, um diesen Vertriebskanal zu erschließen, da brauchst du auch richtig Geld oder Zeit oder so, ja. Ansonsten wird das nichts. Und dann habe ich schnell wieder den Rückzug angetreten, auch nachdem ich da so ein paar Schlüsselmomente in so ein paar Läden da Markischen hatte. Und mir dann klar wurde, okay, du brauchst eine ganz schöne Menge. Also die waren schon interessiert. Ja, die waren schon interessiert. Die fanden das auch alle super und hätten sich das auch reingestellt. Und am liebsten natürlich auf Kommission, ist ja klar. Mhm. Aber also die Kalkulation ist natürlich klar, die müssen ihre Miete da bezahlen und so weiter, aber die Kalkulation war so, dass ich dachte, okay, ich müsste jetzt das ganze Jahr hier nur von einem Shop zum anderen tingeln, um nur halbwegs wirklich auf das zu kommen, dass das hier wirklich ein wirtschaftliches Szenario wird, weil ansonsten lohnt sich das einfach für mich nicht. So, ansonsten wärst du da wieder auf einen Preispunkt gekommen. Da waren dann Marken und so, Tiger of Sweden und so, ist mal irgendwie so ein Benchmark da und so, ne? So, da kostet dann so ein Weekender 500 Euro. Vielleicht mittlerweile dann schon sogar mehr. So, und da wäre ich dann auch gelandet. So, habe ich denen gesagt, ne, und so, wie viel verkaufst du von den Dingern hier so im Monat? Ja, eine oder so, hat er gesagt. Echt scheiße, ne? Ich hatte auch nur Weekender im Sortiment. Ich dachte, scheiße. Eine und dann gerade bei so einem Laden, eine im Monat und dann verdienst du dann nicht mehr was dran. Ich sag, nee, komm, ey, das muss ich anders machen. Habe ich die gleiche Tasche genommen und gesagt, die Tasche statt 499 in der Boutique, 279 auf Amazon. Und das war natürlich dann die beste Entscheidung. So, und so hat sich das dann entwickelt. Also bin ich bei Amazon da rein, habe wirklich echt ein faires Pricing angesetzt, habe parallel den Webshop hochgezogen und mich viel damit beschäftigt, viel mit der Marke und mit der Brand. Ich hatte dann damals auch noch das Glück, dass meine Cousine, die kam auch aus der Kreativ, das ist eine Kreative, die hat mich dann auch unterstützt mit dem Logo und, ne, und wie wir das visuell alles so machen und so. Ja, super schön, ersten Online-Shop, so auf Baukastenbasis gebaut, tatsächlich. Und so hat sich das dann entwickelt. War auch ein Riesenglück, dass ich das in Berlin gemacht habe, weil die ersten Kunden kamen dann auch viel aus Berlin, ja, die haben dann teilweise auch ihre Produkte dann bei mir am WG-Zimmer dann in der WG dann abgeholt tatsächlich. So, es war irgendwie insofern ganz geil, weil dann hast du natürlich auch direkt mal einen Draht zu deinen ersten Kunden gehabt. Das war super. Und auch die ersten Rankings, die wir dann so bei Google hatten, war dann rund um Berlin, ja, Ledertasche Berlin, Reisetasche Berlin und so weiter. Und das war echt super, weil dann hast du wirklich viele Leute haben, ich habe auch viele dann auch ausgeliefert, ja, und gerade wenn ich noch so ein paar Muster hatte und so weiter, so, dann da habe ich auch versucht, so darüber dann auch die Leute halt kennenzulernen, die da bei mir kaufen. Und ja, das so hat sich das dann entwickelt. So, das, 2015 habe ich, glaube ich, die GmbH gegründet.
Okay.
Sehr sicher, Mitte 2015 habe ich die GmbH gegründet. Das war so dann roundabout 2 Jahre nach der ersten
Tasche auf eBay. Mhm. Ja. Und so ein bisschen fast forward heute angefangen hat's ja, du hast jetzt den Weekender-Begriff ein paar Mal benutzt, das war ja, glaube ich, schon auch so eine Tasche, die eher männliches Zielpublikum hatte. Und heute gibt's aber Artikel für Mann, für Frau, für, es gibt ganz viel verschiedene Taschen. Wie ging es da weiter? Also hast du gemerkt, hey, ich brauche noch kleinere Produkte? Ich glaube, du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, dass der Produzent einen entsprechenden Verschnitt hatte bei den großen Taschen und dass er dann was Kleineres habt machen müssen noch. Und sei richtig. Das so dann iteriert und habt dann weitere Produkte in dem Umfeld geschaffen?
Ja, richtig. Tatsächlich ist das ein Thema, ne? Gerade wenn du so große Produkte machst wie eine Reisetasche, da hast du viel Verschnitt und der Hersteller zwingt dich dann praktisch, auch Kleinartikel zu machen. So. Und dann ging das erstmal los mit Geldbörsen und solchen Sachen. Ne? So, und tatsächlich war das mal ein Thema, ob ich das, ne, als reine Herrenmarke so weiter aufziehe. So, ich hatte doch von Damentaschen so keine Ahnung, ja, also rudimentär, ja, so. Und was der Mann sich aber vorstellte, da fühlte ich mich sehr sicher. So, jetzt ist nur, fragen sich die meisten Männer jetzt vielleicht selber, ne, wie viele Taschen so habe ich denn im Schrank? Wie oft kaufe ich eine? Kaufe ich mir die vielleicht sogar eine? Selber? Ja, genau, ne, und die hast du am besten noch geschenkt bekommen von deiner Frau oder Freundin oder Mutter oder so. Das ist so der Klassiker, ja, so. Und daran merkt man dann schon, ja, okay, das ist einfach nicht so der ideale Markt gerade, wenn du um Taschen sprichst, bei der es ja so grundsätzlich einen riesigen Markt gibt, ja, so, und wenn du jetzt diesen kleinen Kuchen für den Mann da rausschneidest und den besetzen willst, na klar, ne, kann schon Sinn machen, dass du dich da ganz spitz drauf positionierst, aber so, ich wollte ja wirklich eine große Brand machen, so, und habe mich an das Thema Frauentasche erstmal nicht so rangetraut, denn ich war mal davon überzeugt, ja, ich mache ja so, weißt du, ich stehe ja so für auch so, ist das so ein bisschen rough und robust und Handwerk und so weiter. Und dachte immer so, ja, das sind so Benefits, so, damit kriege ich die Frau eh nicht. So, ja, so, das ist so, ich mache hier eigentlich irgendwie, habe jetzt hier eine Kollektion und meine Marke steht auch ehrlich so für so Nutzen, der bei der Frau einfach nicht zündet. Und das war aber dann eine Fehlannahme. Ja, so, also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt mal eine Umhängetasche. Das war tatsächlich so die erste Tasche, der Liebling nennen wir den hier intern. So, es war eine Tasche, eine ganz zeitlose Umhängetasche mit so einer Flappe, mit einem, ne, ganz praktischen, auch Größenformat, kriegst so eine Wasserflasche rein, Schüssel und so weiter, Reißverschluss und so eine ganz schöne, schlichte Freizeit-Alltagstasche, die du eigentlich überall hinnehmen kannst. So, und dann haben wir damit das Thema Frauentasche dann aufgemacht. Und vor allem dieses Modell dann beworben. Also war wirklich ein Frauenmodell. Nicht irgendwie 10, 5, also so eine Frauentasche. So, ne, im Umfeld von 10 Reisetaschen. So. Und das hat dann gemeinsam mit einer tollen Kreation, haben ein tolles Shooting damals gemacht, haben so eine Mini-Kampagne produziert in Berlin, total gut geklappt. So, also es hat einfach total gut geklappt, ein tolles Motiv und dein Liebling aus Leder, ne, deswegen ist die Tasche dann hier intern dann so diesen Hosennamen Liebling bekommen. Das hat dann total funktioniert und diese Damentasche hat sich dann ja so zum Topseller entwickelt über Jahre. Das ist ein Produkt, so was wir so verkaufen, also wenn ich rausgehe jetzt in die Stadt gehe und so, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man diese Tasche sieht. Also war ein totaler Erfolg. So. Und ist dann im Nachgang natürlich auch irgendwie dann klar geworden. So, ja, ey, bei einer Frau ist das einfach, eine Tasche gehört einfach, das ist ein Modestück. Und wenn du irgendwie modisch interessiert bist, egal ob sehr modisch oder weniger modisch, Taschen gehören dazu. So, und bei einem Mann ist das halt, wie gesagt, ein ganz anderes Kaufverhalten. Bei einer Frau spielt es keine Rolle, ob du schon eine hast. So. Und wenn du eine große hast, dann willst du noch eine kleine. Und wenn du eine schwarze hast, dann willst du noch eine braune. Und wenn du, ne, wenn du eine, es, du willst, die gehen halt mit, als Frau gehst du halt mit der Zeit. Und bei den Herren ist es so, wenn du eine klassische Tasche hast, so, dann bist du in der Regel bedient. So. Und deswegen macht das total Sinn, ne, wenn wir so über Retention und so weiter auch dann sprechen, was ja einfach essentiell ist in einem Geschäftsmodell, wie wir es auch machen. Ist alles andere meiner Meinung nach auch einfach zwecklos. So, also ich glaube nicht, dass es uns geben würde, wenn wir weiter auf dieser Herrenschiene geblieben. Bin ich mir ziemlich sicher.
Wenn ich mir so die Artikel durchklicke, dann ist es ja auch schon so, dass du ein, ja, ich nenne es mal zahlungskräftigeres Publikum ansprichst. Also man sieht so, ich kriege auch so ein Pop-up jetzt für Upgrades, kriegst du ab 119 Euro, 219, 319 Euro noch verschiedene Artikel dazu, versandkostenfrei ab 149. Ist es schon so, dass du dann auch höhere Durchschnittswarenkörbe hast? Also wie jetzt so ein normaler E-Commerce-Shop, alleine dadurch, dass die Preise eben etwas höher sind? Oder jetzt hast du die Frauen angesprochen und man kennt es ja so von den, ja, oder ich kenne es zumindest, wenn was bestellt wird bei Zalando, dann meistens in zwei oder drei Größen, dann wird es zurückgeschickt. Bestelle ich mir dann die Taschen auch in zwei oder drei Farben und behalte nur die, die ich will? Oder funktioniert es dann schon besser? Also waren das mehrere Fragen in einer, aber so Returnquote.
Das waren genau einige
Returnquote Fragen. Und Durchschnittswarenkörbe.
Also Durchschnittswarenkörbe, ne, du hast natürlich völlig recht. Die Produkte, also ich nenne die Preisstrategie Affordable Premium. Das heißt, du kriegst die Sachen sicherlich nicht auf einem Preislevel wie jetzt irgendwelchen Fast-Fashion-Anbietern, sage ich jetzt mal übertrieben. Ne? Aber du kriegst eine bessere Qualität als bei bekannten Premium-Marken, ohne sie jetzt so auszusprechen, kriegst du eine bessere Qualität zu einem Preis, der unter den üblicherweise liegt oder sicher. So, je nachdem natürlich, wen du dir jetzt daran ziehst. Also ich wollte immer, ne, ein gutes so Value for Money Gefühl auch haben, aber durchweg Premium Marke sein. Und entsprechend ist auch unser Warenkorb, ne, je nachdem dann, ne, mit wem du dich vergleichst, ganz ordentlich. Und wir versuchen den natürlich auch zu pushen, wie unter anderem mit so einer Aktion, wie du gerade da angesprochen hast. Denn Erstkauf ist Frauentasche hin oder her einfach für uns immer noch das Ding. Ja, also wir müssen immer noch über den Erstkauf Geld verdienen. Deswegen ist das total wichtig. So, und jetzt muss ich überlegen, was deine dritte Frage noch in der
Retouren.
Das war nochmal das Thema Retouren. Zalando hattest du, glaube ich, gerade erwähnt. Du, das ist auch spannend zu beobachten, dass wenn die Menschen schon einen näheren Kontakt zur Marke hatten, weil sie jetzt auch im Webshop zum Beispiel unterwegs waren, hast du eine viel, viel niedrigere Retourenquote und Auswahlthema und so weiter als bei Zalando als Beispiel. Mhm. Geht natürlich auch daran, weil du natürlich auch eine ganz andere Erfahrung mit Größenvergleich und was weiß ich auch im Webshop machen kannst. Aber die Retourenquote, ne, ist im Webshop unter 20% und bei Zalando 50 plus. Ne? Also das ist crazy.
Ja, verstehe. Ja. Wie es gibt jetzt, ich habe auch so ein bisschen die Geldbeutel, sind glaube ich so die günstigsten Produkte. Damit machst du aber auch schon eine Marge. Also das ist jetzt kein Produkt, wo du sagst, das ist zum Kennenlernen und ich mache da nur 0 auf 0, sodass die Leute die Marken kennenlernen. Du bist beim Erstkauf profitabel sozusagen.
Müssen wir grundsätzlich sein. Und also wir haben das tatsächlich, bewerten wir gerade nochmal neu, gerade so geringpreisige Produkte irgendwann auch bei der Paid-Kommunikation ein bisschen zurückgenommen und gesagt haben, okay, das macht irgendwie nicht so, lohnt sich irgendwie so nicht, also zumindest nicht beim Erstkauf. Aber sind jetzt tatsächlich genau jetzt gerade aktuell in der Diskussion, das wieder zu ändern, weil wir festgestellt haben, wie gesagt, das analysieren wir gerade nochmal genauer, dass auch wenn du Kommunikation machst für geringpreisige Produkte, trotzdem auch große Warenkörbe erzielen kannst. Ja, natürlich einerseits durch Cross-Selling, Upselling und so weiter. Das heißt, das kann schon Sinn machen, so in der Kommunikation. Aber ist ganz klar, ne, du musst gerade in dem Modell, wie wir aufgestellt sind, einfach einen gewissen Betrag auch aufwenden für die Kundenakquise. Und wenn du eine Geldbörse für 49 Euro verkaufst, ist das über manche Kanäle tricky. Ja, so, dass da noch, dass sich das rechnet.
Du hast die Fast-Fashion-Händler angesprochen, die jetzt vor allem aus dem asiatischen Markt dann bei uns auch auf den Markt drängen. Was ich so auch von anderen E-Commerce-Händlern höre, ist, dass die teilweise auch die Ads mittlerweile komplett zuballern, auch wenn sie keine Produkte da drin haben, einfach weil sie gerade Schwierigkeiten haben, auf dem amerikanischen Markt zu verkaufen. Also haben die eben ihre Ad-Budgets auf Europa umgeswitcht. Ist das was du auch merkst? Und gibt's da ernsthafte Konkurrenz oder ist es qualitativ, kannst du es nicht vergleichen mit dem, was ihr macht?
Eher das Letztere, genau. Also das ist die gerade so die Konkurrenz auch aus Asien, aber auch nicht nur, ist gerade natürlich auf Plattformen wie Amazon und so weiter ein Thema. Je nachdem auch, welche Kundengruppen du da erreichen möchtest. Ich habe für Holzrichter ganz bewusst die Strategie gewählt, dass wir uns eher nach oben orientieren, also im Wettbewerb eher dann Premium-Marken sehen, ne, oder teilweise sogar auch dann eine Alternative sind zu einer Luxustasche, die man, wo man sich dann überlegt, naja, könnte ja was sein. Und diese Fernost-Konkurrenz und dieser Ramsch, der da natürlich auch Wettbewerb macht, insbesondere auf Amazon, betrachte ich offen gesagt eigentlich gar nicht weiter. So, das ist nicht unser Käufer, nicht unsere Käuferin. Und ich habe zumindest jetzt auch aktuell keine Erkenntnisse, dass das jetzt für uns das Geschäft jetzt gerade schwieriger macht, aufgrund der Beobachtung, die du da gerade geschildert hast.
Okay. Ja. Wird es mich trotzdem dann interessieren, ein bisschen, wie er das Marketing-Thema macht, weil du hast ja auch schon angesprochen, die Ledertasche jetzt, wenn ich mir eine kaufe, dann überlebt die mich vielleicht auch. Deswegen habt ihr dann die Frauen als Zielpublikum gemacht und so weiter. Habt ihr da wie sieht euer Marketing-Mix aktuell aus? Also, wo kommen die Kunden her? Wo akquiriert ihr die?
Ja, wie im Vorgespräch auch schon kurz erwähnt, das Versprechen, eine Tasche fürs Leben, ist für ein E-Com-Geschäftsmodell dann irgendwann, ja, sagen wir mal, eine ziemliche Herausforderung. Wir versuchen natürlich auch, Retention einfach maximal zu hebeln, ne, und uns darauf zu konzentrieren. So, das ist sicherlich auch so perspektivisch einfach, das gehört halt dazu. Das ist ein Muss, auch für eine Marke wie unsere. Aber ne, genau, es ist eine Herausforderung und nicht so easy wie in manch anderen Produktkategorien, in den meisten Produktkategorien. So, aber es funktioniert trotzdem. Ja, so zu einer Reisetasche gehört eine Kulturtasche, zu einer Kulturtasche die Reisetasche, zu der Umhängetasche der Gurt, Lederpflege und so weiter. Du hast schon viele Ansatzpunkte. So, wir sind halt auch ein krasses Geschenk, ja? Also, wir werden verschenkt. So, wir sind krass saisonal und das ist natürlich auch eine Riesenchance, so. Denn häufig hast du ja nicht nur eine Person, die du gerne hast, ja, sondern vielleicht noch jemand. So. Das heißt, da geht schon was. Wir haben auch eine sehr hohe Wiederempfehlungsrate. Also wir sehen in der PPS, die Leute, wenn die einmal bei Holzrichter waren, die finden das schon richtig geil, das Produkt, die empfehlen das weiter und da siehst du in der PPS über 30% kommen über Weiterempfehlung. Das ist schon ordentlich, behaupte ich jetzt mal. So. Und ansonsten denke ich, haben wir einen relativ klassischen Mix. So, der sehr social paid getrieben ist. Vor allem Instagram natürlich. So, wir haben eine Zeit lang aber auch intensiv auch in SEO investiert. Auch für uns einfach etwas, was auch Sinn macht. Grundsätzlich auch bei Google sind wir präsent, ne, in eigentlich allen Formaten, die Google uns da anbietet. Amazon ist ein bisschen eher vernachlässigt, auch aufgrund der Premium-Strategie, die ich ja schon betont hatte. Ja, und perspektivisch will ich das auch so weiterhalten. Also es ist denkbar, dass wir, steht zur Diskussion, dass wir das Thema Retail jetzt doch nochmal richtig angehen. Außerdem sind wir in vielen Channels, die haben wir noch gar nicht ausprobiert. Also mal TikTok mal als Beispiel. So richtig ernsthaft sind wir da gar nicht drauf. YouTube und so weiter auch nicht. Also wir haben da noch ein paar Kanäle, die ich im Auge habe und auch gerne weiter angreifen möchte. Und so ist unser Marketing-Mix aktuell aufgestellt, genau.
Aber wir sehen ja auf Instagram-Seite auch deutlich größer wie auf TikTok. Ich habe mich jetzt schon gefragt, warum das so ist. Liegt es am Alter der Zielgruppe, wobei jetzt ja auch viel mehr in unserem Alter, sage ich jetzt mal, schon auf TikTok sind und die du da erreichen kannst. Aber ja, es sind wahrscheinlich doch auch viele Junge, die sich so ein Produkt vielleicht nicht leisten können oder wollen. Deswegen hätte es mich jetzt interessiert.
Das Thema Alter ist natürlich irgendwie ein Thema, ne? Also genau wie du musst dir so eine Tasche erstmal leisten können. Da bist du üblicherweise dann aus dem Studium raus und 25 plus, ne? Das sind so die Daten, die wir auch kennen. Aber wir haben ja nicht zuletzt auch in deiner letzten Folge mit der Unterwäschemarke da gelernt, dass TikTok auch für hochpreisige Artikel einfach ein Ort sein kann. Insofern habe ich persönlich keine Zweifel, dass das, wenn wir es richtig angehen, auch für uns funktionieren kann.
Mhm.
Ja.
Wie sieht's mit Newsletter-Marketing aus? Ich habe auch ein Pop-up bekommen mit Newsletter. Wie viele Empfänger habt ihr das so? Und ist es ein Kanal, wo gut funktioniert? Da kann ich, fand ich es interessant. In OMR war jetzt zuletzt mal der Johannes Gliesch wieder von Snox. Da hat er ein bisschen erzählt, dass die Newsletter-Abonnenten die größten Coupons bekommen. Einfach weil es ansonsten auch der günstigste Kanal ist und weswegen sie versuchen, möglichst viele da reinzubekommen. Also ist auch eine empfehlenswerte Folge. Im OMR-Podcast zum Thema E-Commerce. Ist es bei euch auch ein Kanal, der gut funktioniert und den ihr wachsen könnt? Wie viele Leute habt ihr da?
Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten uns hoch, dass wir auf einen sechsstelligen Bereich da kommen, was die Liste angeht. Das ist so die nächste Benchmark. Und bin mir sehr sicher, ohne jetzt diesen Podcast gehört zu haben, dass das bei dem Johannes der entscheidende Kanal ist, um auch am Ende dann den Profit rauszuholen. Wie vorhin schon erwähnt, für uns bietet der auch enorme Chancen, aber natürlich nicht so krass jetzt wie in einem Modell, weißt du, wo du am besten irgendwie jeden Monat oder so einen Wiederkauf erzielen könntest oder so. Das ist bei uns ja unrealistisch. Aber grundsätzlich geht das schon, oder ist das schon viel, viel, viel Potenzial drin, dass wir versuchen auch zu hebeln und auch mit mehr Fokus zu hebeln. Und es macht sicherlich auch Sinn, viel mehr Leute auch in die Liste auch reinzuholen bei uns. Und deswegen haben wir da jetzt auch seit einiger Zeit jetzt mehr Fokus drauf. Muss halt ein bisschen dann auch immer abwägen, ne? Also, was kannst du da erzählen, so, ja? Oder was willst du erzählen, so? Du kannst natürlich viel erzählen und merkst du ja schon. Ich erzähle auch gerne viel. Auch im Newsletter, ja?
Ja.
Aber es ist natürlich immer so ein Abwägen, ne? So, wenn du wirklich keine schöne Geschichte oder keine Produkte, keinen Vorteil, keinen was weiß ich so, dann musst du schon auch eine gute Strategie haben, dass das nicht nach hinten losgeht und du dir wertvoll erkaufte Leute eigentlich nur vergraulst und die und aus der Liste rausjagst, weil du der Ansicht bist, ne, so je besser, desto besser. Das ist safe nicht so. Insofern bin ich da grundsätzlich bullisch, aber wir übertreiben es da nicht. So. Also wir machen jetzt irgendwie so ein, zwei Newsletter, die brauchen einen auf jeden Fall. Ich will eigentlich zwei, aber auch da war jetzt schon ein bisschen so von gesagt, ja, ist nicht einer, vielleicht doch irgendwie so. Also wir versuchen jetzt irgendwie so zwei, aber nicht so wie wie andere, die dann irgendwie sagen so vier oder so. Ja, also ich glaube. Also erstmal grundsätzlich die Frage, ne, wer will von einem Unternehmen vier Newsletter die Woche so? Und ich glaube, so eine geile Content-Strategie kannst du ja gar nicht haben, dass du da als Nutzer sagst, okay, komm, baller mir viermal die Woche ein Newsletter in die Inbox. Ich glaube, da sind wir so mit uns, mit diesen zwei sind wir gut aufgestellt.
Ich habe gesehen, Content-Strategie fand ich interessant. Ich habe auch bei euch ins Blog geschaut. Gibt es ja auch ein Interview mit dir, das verlinke ich auf jeden Fall auch. Es gibt auch eine On-the-Road-Again Artikelserie, zum Beispiel, wo ihr die besten 5 Roadtrips in Deutschland so ein bisschen vorstellt aus eurer Sicht. Und dann sind da Bilder mit euren Taschen mit dabei. Das ist ja eine interessante Geschichte eigentlich, aber ist das sowas, was dann hauptsächlich SEO ist oder auch auf euer Branding dann einzahlt?
Ja, beides. Beides. Also die haben wir mit beiden Zielen erstellt. Die ist jetzt, glaube ich, von letzten Jahr oder sogar vorletzten Jahr, was du da gerade beispielhaft ausgepickt hast. Aber das ist beides. Das ist auch etwas, was du natürlich in eine schöne Geschichte einbetten kannst und auch für Newsletter benutzen könntest. Ist auch etwas, was sicherlich in einer solide aufgestellten Content-Strategie oder auch der CRM-Strategie eine Bedeutung haben sollte. So als, ne, als dass du da jetzt jede Woche irgendwie ein Vorteilsangebot oder was weiß ich dann wieder raushaust. Machen wir auch. Und das sind auch die Sachen, die sehr gut funktionieren. Aber es muss halt irgendwie ein Gleichgewicht kennen.
Ja, verstehe.
Also wir machen schon in unserer Liste sehr tolle Angebote, um das vielleicht
okay,
mal
okay. Ich verlinke es auf jeden Fall, dann ich bin gespannt.
Zu unterstreichen. Ne? So, du bekommst sozusagen, ne, du bekommst als erstes Informationen, wenn wir Produktneuheiten machen, du bekommst immer einen Preisvorteil, du bekommst regelmäßig machen wir auch Topseller aus der Kollektion, wo wir sagen, okay. Hey, für 24 Stunden erzählen deine Geschichte dazu. Das sind so Ideen, die wir da machen.
Rein vom Branding hast du ja auch schon angesprochen, dass ihr euch Richtung Premium entwickelt. Da zahlt ja jetzt auch was drauf ein, was du mir, glaube ich, im Vorfeld erzählt hattest, dass ihr eben dem Startup-Brand-Ranking von Jung von Matt sehr gut abgeschnitten habt. Dann hat es überrascht.
Mich auf jeden Fall überrascht. Also ich war grundsätzlich schon immer stolz auf das, was wir erreicht haben und war der Überzeugung, dass wir eine starke Marke haben. Jetzt mal ganz unabhängig davon, wie man das am Ende misst. Und habe mich dann mega gefreut, als wir letztes Jahr überhaupt auch zu der Veranstaltung eingeladen wurden und dann angekündigt wurde, ey, so ihr steht da mit drin. Ja, und ich dachte, naja, okay, dann sind wir vielleicht irgendwie 50 oder so, ja, in dieser ganzen Liste. Und besonders habe ich mich gefreut, weil ich ja damals sogar auch in der Agentur mal gelernt hatte. Ja, also ich habe ja irgendwie Bezug auch zu der Agentur, auch wenn ich da heute oder gerade auch in der Berliner Dependance niemanden kenne. So, aber das war irgendwie schon was ganz Besonderes für mich, dass wir da eingeladen wurden. Und wie du es dann gerade schon erwähnt hattest, ist dann auf dieser Veranstaltung dann bekannt gegeben worden, dass wir da auf dem ersten Platz sind. Ja, und das ist nicht ja nichts irgendwie, was sich da drei Geschäftsführer oder was so ausgedacht haben, ja, und gesagt, die finden wir jetzt am tollsten, sondern das basiert ja auf einer Studie, die gemacht haben, gemeinsam mit Opinio, die repräsentative Ergebnisse ausspuckt, nach der Holzrichter Berlin angeblich im E-Commerce 2024 die beste Startup-Marke ist. Und das ist dafür, dass wir eine gebootstrappte Marke sind, finde ich schon krass. So, ne? Und so gibt dann manche Kategorien, die dann ganz speziell dann, manche Aspekte, die dann ganz besonders speziell abgefragt wurden. Das war dann so Vertrauenswürdigkeit, Nachhaltigkeit, Sympathie, Bekanntheit und solche Aspekte wurden dann beleuchtet. Und da war dann insbesondere, ne, so Sympathie, Authentizität, Vertrauen und so, das waren dann so Dinge, bei denen wir besonders gut abgeschnitten haben.
Cool.
Die dann dazu geführt haben, genau, dass wir da ausgezeichnet wurden. Das, ja, hat sozusagen, also war eins so der Highlights auch dieser ganzen Gründungsgeschichte, muss ich einfach sagen. Und das so nach knapp 10 Jahren. Das ist wie als wenn man dann so ein Exit macht und sagt, okay, krass, ja, hat alles so super funktioniert. So ein Gefühl war das da, glaube ich, auch.
Ja, kann ich verstehen. Ja, bevor wir jetzt gleich zum Bootstrapping noch kommen, das allgemein würde mich noch interessieren, wie dein Technologie-Stack aktuell aussieht. Ist es ganz normal so Shopify und dann Warenwirtschaftssystem? Was gibt's da, irgendwelche Dinge, die besonders sind oder auf was setzt du aktuell?
Ich glaube, ein bisschen besonders ist schon, dass wir mit der Wavi arbeiten, JTL Wavi, zumindest so bei anderen Foundern nicht so häufig gehört. Ne, das ist so unser Warenwirtschaftssystem, wobei das ja auch so ein bisschen so ERP-Features so auch irgendwie so hier und da mit drin hat. Shopware haben wir seit 2-3 Jahren. Davor und auch Grüße nach Hannover, Versa Commerce. Das war so der erste Shop, mit dem ich, ne, wo ich dann wirklich gestartet bin. Gerade so als, wenn du alleine anfängst, so ein ganz kleines Team. Und das war so damals so die erste Adresse. So Shopware, Wavi, was haben wir noch? Ja, Klaviyo. Mhm. Ich würde dann so sagen, so das die Klassiker.
Okay.
Genau. Ja, nichts Außergewöhnliches.
Ja. Also wenn du jetzt hier diesen, ich komme ja mehr aus der Cloud und Entwicklungs- und sowas Ecke, da gibt's gerade viel Bewegung natürlich im Umfeld KI und AI. Wo man jetzt nicht genau weiß, wie wird sich der Job in Zukunft verändern oder er wird sich auf jeden Fall verändern und weiß nicht genau, wie er aussieht, dann jetzt machst du ja aber ein physisches Produkt, dann hast du den AI-sicheren Job sozusagen.
Habe ich einen AI-sicheren Job? Naja, also ich habe grundsätzlich erstmal keine Zweifel, dass die Menschen zukünftig auch weiterhin Mode konsumieren wollen, ja, und dazu zähle ich uns jetzt, ne, auch wenn wir jetzt keine Fashion-Brands sind, irgendwo dazu. Ledertaschen werden auch noch in 10 Jahren verkauft und safe auch noch in 100. Da habe ich keine Zweifel. Ja, also die Nachfrage wird da sein und liegt an mir oder an uns, dass wir die Menschen erreichen und entsprechend diese Nachfrage mit einem coolen Angebot bedienen. Ja, und ich glaube, man kann dieses Angebot einfach nur cooler und besser machen mit AI-Unterstützung. Aber mich oder auch insbesondere auch das Team, brauchst dafür zweifellos, denn hier geht es um Emotionen und die Emotionen, die erreichst du sicherlich am besten, indem du dort mit Feingespür, Kreativität und so weiter, ja, als Mensch auch im Prozess mit drin steckst.
Ja, verstehe ich jetzt. Du hast ja auch angesprochen, dass du dieses Jahr 10-jährigen Geburtstag hast, sozusagen, oder Holzrichter als Firma auch. Viele, die ich kenne, die irgendwas 10 Jahre lang machen, die fangen dann an, sich zu hinterfragen. Bin ich doch der Richtige? Muss ich es mal verkaufen? Brauche ich was anderes, was Neues? Weil ich mache ja 10 Jahre das Gleiche sozusagen. Ist das was, mit dem du dich beschäftigst? Könntest du dir vorstellen, das auch zu verkaufen? Gab es da schon Interessenten, die sagen, hey, ich würde gern einsteigen oder dich bei uns integrieren? Oder ist es für dich gar kein Thema, weil du sagst, du möchtest dein Leben lang voll machen?
Das ist eine interessante Frage, die man sich natürlich stellt, auch schon vor dem 10-Jährigen, ne, und die ich mir auch gestellt habe. Also grundsätzlich mache ich das, was ich mache oder was ich auch seit 10 Jahren gemacht habe, total gerne. So, klar ist das stressig und hat immer so Phasen, aber unterm Strich muss ich einfach sagen, macht Bock. Ja, so, und das ist ja das Wichtigste. So. Insofern schätze ich mich sehr glücklich mit meiner Situation und kann mir auch grundsätzlich vorstellen, das weiterzumachen. Ja, ich würde gerne den Workload perspektivisch ein bisschen reduzieren. Der ist immer nach wie vor relativ hoch, aber ich mache es gerne, was ich mache und kann mich insgesamt nicht beschweren. So, es gab hier und da sicherlich auch mal irgendwie so Interessenten, die auch mal irgendwie angeklopft haben, aber nichts, was ich ernsthaft irgendwie dann in Erwägung gezogen habe oder was irgendwie konkreter wurde, sagen wir mal so, eher oberflächlich. Wenn sich eine perspektivisch eine Möglichkeit ergibt, die fürs Unternehmen Sinn macht und für Holzrichter Berlin die Möglichkeit eröffnet, ja, auf ein ganz neues Level sich zu entwickeln, ja, und wirklich eine große, anerkannte, vielleicht sogar auch international erfolgreiche Brand zu werden, so, dann kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen. Und ob das mit oder ohne mich ist, erstmal scheißegal, ja, aber grundsätzlich ist das schon für mich ein Weg und ich habe mich nicht darauf eingeschossen, dass ich das so jetzt, dass ich jetzt Taschenverkäufer in Rente gehe. Genau.
Verstehe. Hast du jetzt im Laufe der 10 Jahre, gab es da, was mich immer interessiert, oder es gibt ja auch viele Hörerinnen, die sind noch viel weiter am Anfang, ne? Da gibt es Rückschläge und von denen lässt man sich entmutigen. Und eine der Motivationen vom Podcast ist eigentlich auch zu zeigen, dass jeder so ein bisschen Schwierigkeiten hat und dass wir alle im gleichen Boot sitzen sozusagen, weil man häufig ja in anderen Podcasts auch immer nur so super Erfolgsgeschichten hört. Und dann wird gerade bei großen VC-Cases auch jetzt nicht groß über die Nachteile gesprochen oder über so Situationen, wo es mal schwieriger war. Gab es das bei dir auch? Also gab es mal eine Charge von Produzenten, wo es total nicht gepasst hat? Gab es irgendwas, wo du kurz davor warst, hinzuwerfen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Also kurz davor hinzuwerfen nicht, weil das geht in meinem Fall ja auch gar nicht so einfach. Ja, ich bin der einzige Geschäftsführer und der einzige Gesellschafter. Ich habe ja eine Verpflichtung hier gegenüber dem Team und so, ja. Und das nicht, aber hast du immer. Ja? Also du hast immer, es geht immer hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. So, und ich habe ein ganzes Buch von Beispiel, ja, wo ich auch an dem unteren Plateau da war. Ja, also angefangen, das ist nur Beispiel genannt. Ja, ich habe auch schon mal Ware bekommen, die hatten Wasser, keine Ahnung, ich stand irgendwo im Regen auf irgendeinem Flughafen, keiner wusste, wie wir. Und dann kam raus die Versicherung, ja, da hat ja der Kollege die Versicherung nicht richtig abgeschlossen und so. Und das war auch noch relativ am Anfang. So, da hast du schlaflose Nächte, ja. Oder ich habe auch über Jahre, ne, Shoutouts an Toni, das ist so mein Kompagnon, mit dem ich das auch über Jahre mit aufgebaut habe. Der hat das Marketing bei Holzrichter Berlin ganz, ganz lange gemacht. Ne? Nach 7 Jahren sagt er zu mir, du, ich habe mir irgendwie überlegt, ich will zukünftig doch nochmal was anderes machen. Ja, und vorher haben wir mal geträumt, ja, wir machen das jetzt hier zum großen Ding. Auf einmal stehst du alleine da, ja. Und so wie als wenn auf einmal deine Ehefrau Schluss macht, so nach dem Motto von heute auf morgen. So, das sind dann auf jeden Fall Situationen, wo du dir denkst, ey, scheiße, das ist doch scheiße hier, ja. So, ich mache was anderes oder so. Aber man sagt ja irgendwie so, nach jedem Tief gibt's auch wieder ein Hoch. Und das hat sich zumindest in meinem Fall häufig oder eigentlich immer bewahrheitet. Und diese Success-Stories, die du dort auch beschreibst, offen gesprochen, ich gebe da einen Scheiß drauf. Also ich gucke mir das an, da hier und da bei LinkedIn, so, aber auch da kann ich dir ein Buch voll schreiben, so, an Cases, die ich damals oder früher vielleicht auch inspirierend und mega spannend fand, na, wie machen die das und so, und die Hälfte sind heute pleite, ja, so, oder nicht mehr da und dann doch, wirklich, kann ich dir, ne, will jetzt auch wieder kein, aber es ist ja wirklich so, ne, da liest du, wie toll das alles und erfolgreich und alles Millionäre und so, und 2 Jahre später gibt's sie nicht mehr, ja, so, und ich glaube, das ist auch etwas, das da wirst du dann auch irgendwie, wenn du dir über die Jahre das irgendwie alles reinziehst und ein bisschen deine Erfahrung sammelst, auch nicht mehr so schnell beeinflussbar. Also es gibt immer Höhen und Tiefen und das Wichtigste ist am Ende so dann dein Mindset, dass du nicht dich sozusagen in so, dass du diese Tiefen einfach mit dem richtigen Mindset schnell wieder überwindest und dich den positiven Dingen zuwendest und dann geht's auch irgendwann wieder nach oben.
Wenn du aber alles alleine machst, du hast ja auch gesagt, du bist der alleiniger Geschäftsführer, alleiniger Gesellschafter, hast du trotzdem irgendeinen Feedback-Kanal? Also hast du jemanden, der dich da ein bisschen mentort? Hast du jemanden, mit dem du so schwierige Dinge absprechen kannst? Oder machst du das alles mit dir selber aus?
Das ist tatsächlich eine spannende Frage und auch eine Empfehlung, die ich jedem geben würde, sich jemanden zu suchen, mit dem man das machen kann. Klar, ne, du lernst irgendwie über die Zeit natürlich auch andere Unternehmer oder Leute mit einem ähnlichen Mindset kennen. Aber das sind ja dann nicht automatisch deine Mentoren. So, ich habe jetzt in der Familie niemanden, der irgendwie Unternehmer ist, war oder so, mit dem ich mich da austauschen konnte. Aus diesem Grund musste dann immer meine Freundin ja sich dann das abends machen. Ja, oder muss sie immer noch, ganz klar. Geht dann häufig links rein und rechts wieder raus. Ich immer, manchmal. Und ich habe mir dann tatsächlich auch proaktiv dann irgendwie irgendwann mal jemanden gesucht. Also wir waren im Scale-Up-Programm, das kennst du vielleicht. Und darüber kriegst du auch einen Coach. Und ne, da grüße an Christoph. Und Christoph ist darüber über Scale-Up-Programm dann auch mein persönlicher Coach geworden. Und bei ihm handelt es sich halt um einen Unternehmer mit sehr viel jahrzehntelanger Erfahrung, den ich dann auch gerade so in schwierigen Fragen oder so, oder wenn man sich mal ausheulen muss, ja, dann rufe ich den an.
Und hast du heute noch Kontakt? Also hat sich das für dich gelohnt? Das ist ja, glaube ich, zeitlich befristet Scale-Up, oder bist du da permanent
drin? Richtig, genau. Wir sind da jetzt gerade raus. Jetzt gerade ganz frisch sind wir da raus. So. Und Christoph ist oder war oder unser Coach, genau, sind jetzt gerade im Gespräch, was machen wir da jetzt genau weiter? Wie machen wir das weiter? Aber daraus hat sich überhaupt auch erstmal diese Mentorrolle für mich dann ergeben. Also, dass ich jemanden habe, der diese Rolle dann wirklich so eingenommen hat.
Und ist ein Jahr gelaufen oder wie lange läuft es?
Saß mal ein Jahr drin. Ich glaube, wir waren jetzt ein Jahr oder anderthalb drin. Ich glaube, der Vertrag war mal ein Jahr, kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
Okay.
Oder 2 Jahre, 1, 2 Jahre.
Also ist auf jeden Fall empfehlenswert, aber aus deiner Sicht sowas.
Okay. Ja. Also auch etwas, was ich jedem empfehlen kann. Ja. Also wenn du in einem Wachstumsszenario drin bist und dann auch irgendwann diesen Wachstumsschmerz dann spürst, an allen Ecken und Kanten, super krasse Empfehlung, sich gleich mal mit dem, ohne jetzt hier Werbung für die zu machen, das kommt ja aus den USA, es gibt ja auch Bücher und so weiter, muss man ja nicht automatisch sich bei diesem Programm anmelden. Aber grundsätzlich mit diesem Framework und den Tools auseinanderzusetzen, Top-Empfehlung. Da lernst du als Unternehmer sehr früh gleich die wichtigen und richtigen Dinge zu tun. Und das habe ich viel zu spät gemacht. Also ne, gerade bei dem People-Thema und Finanzen und was weiß ich so. Also da kannst du dich ja verzetteln ohne Ende. Mhm. Mach mal als Unternehmer eine Unternehmensstrategie. So, dann kannst du dein BWL-Buch wieder aufklappen und erstmal mit Michael Porter oder wem auch immer dann erstmal, ne,
Five anfangen. Forces, ja.
Richtig, ja, so kannst du natürlich alles machen und so habe ich es auch am Anfang gemacht. Ja, und am Ende hatte ich hier eine Konzernstrategie, die man verstanden hat. Ne, und ist jetzt nur ein Beispiel, ist etwas, was du natürlich maximal abkürzen kannst, wenn du genau weißt, was du zu tun hast in so einer Situation und am besten auch noch, wie du es machst. Und da ist das Scale-Up-Framework einfach total nützlich.
Jetzt bist du ja bald 10 Jahre am Start. Haben sich deine Arbeitszeiten, du hast ja vorhin schon die Belastung angesprochen, dass die nach wie vor hoch ist. Hat sich das auf ein normales Maß eingependelt? Ich kann mir vorstellen, dass du gerade in den Gründungsjahren und am Anfang deutlich über 40, 50 Stunden gemacht hast, Wochenendarbeit und Co. Ist das jetzt mittlerweile ein normaler Job für dich oder trotzdem ja rund um die Uhr 7 Tage die Woche Arbeit?
Also die ersten Jahre war auf jeden Fall Vollgas, einschließlich Wochenende, das ist klar. Auch in dem Alter, wenn du Mitte 20 bist und so, dann, also zumindest war das bei mir so, ja, da war dann wirklich nur Vollgas und da hast du dich auch noch nicht so richtig damit beschäftigt, Produktivität, Routinen und so weiter. Also wenn du gerade aus dem Studium kommst und vorher auch noch das Agenturleben kennengelernt hast, ja, wo er sowieso richtig reingeklotzt wurde, also zumindest damals, so, da war dann nur Arbeit angesagt. Und das war, empfand ich aber auch nicht so schlimm, weil ich kannte es ja schon. Und wusste, ich mach's für mich. So, und es ging sicherlich ein paar Jahre so und ich kann nicht sagen, man trackt das ja dann irgendwie nicht, oder zumindest ich habe nie meine weder Arbeitszeit noch Urlaubstage oder sonst irgendwas getrackt. Aber gerade in den ersten Jahren habe ich auf jeden Fall auch immer am Wochenende gearbeitet. Sonntags habe ich eigentlich am liebsten gearbeitet, weil ich habe ja den Kundenservice noch nebenbei gemacht, als ich noch alleine war. Und Sonntag hast du dann mal richtig deine Ruhe gehabt. Ja, so, da konntest du dich dann mal richtig konzentrieren. Deswegen war Sonntag eigentlich immer der tollste Arbeitstag für mich, ja. So, das hat sich dann aber insbesondere dadurch dann auch ein bisschen gemäßigt, als ich mich dann selber damit beschäftigt habe, mit Routinen, Achtsamkeit und so weiter, ja. Und dann festgestellt habe, okay, worauf schöpfe ich wirklich Energie? Was zieht mich eigentlich richtig runter? Und was sozusagen brauche ich für Routinen, um richtig auch produktiv zu sein, so. Und das hat dann am Ende dazu geführt, ne, dass ich gesagt habe, okay, ab 20 Uhr versuche ich den Rechner zu, 19 Uhr ist mein Rechner zu. Freitags versuche ich mir auch Timeboxen für so wichtige auch Strategiethemen und so weiter zu nehmen. Am Wochenende arbeite ich üblicherweise gar nicht mehr. Also ja, klar, jetzt hier und da mal E-Mails oder mal ein Telefonat, ne? Aber das ist ja nicht, also zumindest in meinen Augen ist hier keine Arbeit, ja, dass man das so hier zwischendurch nochmal macht. Insgesamt würde ich sagen, habe ich einen relativ normalen Workload wie jemand anders auch. Also lass mich ich weiß nicht, 10 Stunden am Tag arbeiten oder so. Ich komme vielleicht auf 50, 60 Stunden die Woche oder so. Mal mehr, mal weniger. Und das ist für mich völlig okay.
Weil du das machst, was dir Spaß macht, das ist ja auch.
Ja.
Schön.
Man empfindet das ja, ne? Sagt man ja, ja so einfach so, aber ich empfinde das häufig auch nicht als Arbeit. So, ja. Also normalerweise empfinde ich. Klar, manche Sachen, die hat man keinen Bock, aber da bin ich selber schuld, weil ich habe ja grundsätzlich auch die Möglichkeit, das zu delegieren oder irgendwie so zu organisieren, dass ich es mache, mache ich trotzdem, bin ich selber schuld, ja, habe ich selber in der Hand. So, das fühlt sich dann sicherlich mal auch an wie Arbeit, aber üblicherweise die meisten Sachen, die ich mache, die machen mir auch einfach Spaß. Und deswegen empfinde ich so diesen Workload, wie gesagt, das war früher auch mal anders, so, als völlig im Rahmen.
Der Name Holzrichter, ich finde den eigentlich auch cool für eine Internationalisierung. Ich habe das immer wieder mal gehabt. Ich habe sogar jetzt einen Podcast mit einer Motorrad-App, die heißt Kurviger. Und die sind mit dem Namen auch in Europa an den Start gegangen. Und es funktioniert, ne? Also auch in Frankreich und so. Ist das was du mal getestet hast und überlegt hast? Dann ja auch europaweit kann man ja sicherlich noch ein Stück weit größer werden wie jetzt nur im Dachmarkt.
Ja, absolut. Ich wollte das auch unbedingt dieses Jahr machen, dass wir die ersten internationalen Märkte mal ganz gezielt angehen. Speziell Frankreich wäre so der erste, den ich da gerne angegangen wäre. So, wir haben jetzt aber intern da hier und da ein paar organisatorische Herausforderungen gehabt, warum ich das jetzt nochmal nach hinten priorisiert habe. Also ich sehe da grundsätzlich ein Riesenpotenzial und bin mir auch sehr sicher, dass das funktioniert. Es gibt auch im Wettbewerb so ein paar vergleichbare Cases wie unseren, die auch schon gezeigt haben, dass das insbesondere in Frankreich gut funktioniert mit Premium-Taschen aus Deutschland. Und zahne eigentlich gerade nur an dieser Herausforderung. Du hast immer limitierte Ressourcen. Du musst immer gucken, worauf konzentrierst du dich? Und dass ich mich gerade auf andere Themen hier intern konzentrieren muss. Und deswegen das Thema Internationalisierung leider schon mehrfach nach hinten priorisiert wurde. So. Das ist aber allerdings auch ein Thema, ne, wo ich nach Mitteln und Wegen suche, ey, wie man das wieder nach vorne auf die Agenda bringt. und ob es nicht vielleicht auch andere Internationalisierungsstrategien gibt, als das irgendwie so voll selber zu machen. Also long story short ist, es ist auf jeden Fall was. Wir machen es jetzt seit 10 Jahren, sehr erfolgreich, nur ein Dach. Und ich will auf jeden Fall auch in anderen europäischen Märkten zukünftig ein ähnliches Standing erreichen wie in Deutschland, Österreich, Schweiz.
Und wenn du dir jetzt die zwei Themen anschaust, Internationalisierung über Online-Shop versus ich gehe nochmal das Retail-Thema im Dachmarkt an. Wie entscheidest du sowas, wenn du nur eins von beiden machen kannst? Und welches würdest du jetzt so, also ist es viel Bauchgefühl oder schaust du dir da Zahlen, Daten, Fakten an bei so einer Entscheidung?
Ja, absolut. Also es macht ja grundsätzlich immer Sinn, möglichst alles irgendwie auf Zahlen dann zu entscheiden. Deswegen, das nicht zu machen, wäre ja grob fahrlässig. Und wenn wir sowas angehen, dann eigentlich wie jedes andere Startup, behaupte ich jetzt mal auch, wir versuchen, einen Test aufzusetzen, ja, und nachdem wir dann versuchen, mit einem Risiko, bei dem wir bereit sind, es einzugehen, herauszufinden, ob dieser Ansatz jetzt für uns funktioniert oder nicht. Ja, so, also so funktioniert das Game ja. Und genauso würde ich es auch probieren, ja, wie komme ich sozusagen mit einem Mitteleinsatz, den ich vertreten kann, den ich auch verlieren kann, sozusagen dahin, dass ich sagen kann, ja, okay, funktioniert oder funktioniert nicht. So, und genauso würde ich das jetzt da auch versuchen. Also jetzt gerade, wenn wir über Internationalisierung sprechen, ist jetzt meiner Ansicht nach erstmal der naheliegende Ansatz, also so hatten wir es zumindest auch angedacht, dass wir hergehen und mit einem vergleichbaren Funnel, wie wir ihn jetzt im Moment haben, Neukundenakquise zu machen, die Produkte dann hier aus Deutschland erstmal zu verschicken und praktisch unser Game ja auch auf Frankreich erstmal so zu übertragen und dann zu schauen, wie ist die Resonanz. So, das ist jetzt so die Grobdefinition von unserem Ansatz.
Ich bin gespannt. Also ja, was hast du sonst noch für Ziele für dieses Jahr? Ist es so, hast du so ein, wir möchten zum Jahresende das machen, du hast die 100.000 Newsletter-Empfänger angesprochen. Gibt es so einen 1, 2, 3, 4, 5 Jahresplan?
Ja, gibt es tatsächlich, weil der ist by the way auch Teil von
Shape
von
Up. Scale Up.
Ja, genau. Hast du da so eine Canvas, wobei ich offen sagen muss, ne, die Prioritäten auf 3 oder 5 Jahre, da dreht man dann doch gerne nochmal dran rum, immer je nachdem, wie das einzelne Jahr gelaufen ist. Also gibt auf jeden Fall ein paar Themen. So einerseits ist es, sind wir immer mehr auch, oder ich persönlich immer mehr auch Fokus auf einzelne Kollektionen. Das war im Vergleich zu damals, hat sich auch so ein bisschen verändert. Ja, dass ich jetzt versuche, wirklich jedes Quartal auch Produktinnovation zu bringen und da wirklich in so einen Flow reinzukommen, dass wir auch in Kollektionen und unterschiedlichen Kampagnen denken. Insofern ist das eine große Priorität auch für dieses Jahr, erfolgreiche neue Kollektionen zu bringen und uns mehr auch als moderne Taschenmarke zu präsentieren. Damit connected ist das Ziel, dass wir weiter Meta aufdrehen wollen und diesen Kanal weiter für uns entwickeln wollen. Genauso wie TikTok beispielsweise. Den würde ich gerne aufmachen. Internationalisierung haben wir gerade schon besprochen. Stand auch auf der Agenda, aber werde ich jetzt wohl streichen. Influencer ist jetzt für uns ein Thema. Mhm. So, ja, also das haben wir auch hier und da mal gemacht und so. Wir versuchen uns jetzt da über eine Gifting-Strategie. Ist auch etwas, was ich hoffe, dass die über das ganze Jahr dann aufgeht.
Gifting-Strategie heißt, du stellst dem Influencer umsonst was zur Verfügung und
ja, genau.
Er macht dann genau. So nebenher Werbung, weil er es sowieso benutzt, sozusagen.
Genau, ja. genau. Also wir wollen insgesamt Social Media und auch Influencer-Marketing dieses Jahr viel, viel intensiver für uns bespielen. Da sind wir ein bisschen nachlässig auch geworden. Und einschließlich TikTok ausprobieren, das hatte ich ja gerade gesagt. Dann das Thema Kundenbindung ist für uns eben nur so eine wichtige Initiative, die wir jetzt mit viel mehr Fokus beackern. Also wir wollen viel mehr aus dem Thema Kundenbindung rausholen, viel mehr Impact auf Lifetime Value erreichen, als wir es in den letzten Jahren bisher geschafft haben. Und ja, das ist untermauert durch das Thema, ne? Das ist jetzt noch eine Prio, die aber vor allem ich auch auf meinem Tisch jetzt verorte, ist natürlich das richtige Team dafür aufzustellen und weiterzuentwickeln. Das hast du aber irgendwie immer, ja? Das ist jetzt irgendwie nicht nur ein Jahresziel, sondern das hast du immer. Aber das sind so die Themen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Wir bringen jetzt beispielsweise, um auch so also die Kollektion nochmal aufzugreifen, wir gehen jetzt diesen Sommer das erste Mal in die Farbe. So, also wir haben vorher nur so eine ganz, ganz klassische Lederfarben gemacht. Und jetzt gibt's das erste Mal auch so Trendfarben. So Mokka und Agavegrün und Pistazie und was haben wir noch? Butterlemon ist ja jetzt so gerade so die Farbe, ja, die total beliebt ist. Und das ist auch schon eine große Veränderung, bei der ich mir erhoffe, dass das einen entsprechenden Impact entwickelt im Sinne von Aufmerksamkeit, Erfolg auch für das Thema Influencer und insgesamt nachhaltiges Wachstum befördert. Und schauen wir mal, ob das was wird.
Ich bin sehr gespannt und ja, drück auf jeden Fall die Daumen. Ich werde es weiterhin verfolgen. Ja, finde es interessant auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Alex, für das sehr authentische und ausführliche Gespräch, auch für manche Themen, die wir so bisher auch noch nicht hatten. Hier, ja, viel Erfolg dir weiterhin. Und
vielen
alles
Dank,
Gute.
Andreas. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn du noch eine Ledertasche suchst oder auch andere Hörer wissen, die hoffentlich, dass bei Holzrichter Berlin jetzt ein sehr schönes Angebot dafür zur Verfügung steht. Nicht nur heute, sondern auch zukünftig mit ganz vielen neuen Produktinnovationen, die wir da
und
haben.
Spätestens zu Weihnachten dann wieder als Geschenk auf jeden Fall, ja.
Spätestens zu Weihnachten.
Ja, aber ich schaue mir natürlich auch die Farben an. Ich interessiere mich auf jeden Fall. Vielen Dank und dir
gerne.
Viel Erfolg weiterhin.
Jo, danke dir.
Mach's gut.
Ciao,
ciao. Ja, und das war auch schon wieder Folge 128 von Happy Bootstrapping. Schick mir doch gern Feedback zur Folge an hallo@happy-bootstrapping.de. Kontaktformular auf happy-bootstrapping.de kannst du auch gerne nutzen. Das landet auch in meinem Posteingang oder einfach über LinkedIn oder mir einen Fax schicken, falls du das herausfindest, freue ich mich auch darüber. Jo, der Alex hat wie gesagt einen Gutscheincode dabei und zwar mit happy10, großem H, kleines happy10. Zusammen bekommst du 10% ohne Mindestbestellwert und zwar bis Ende Juli, ich glaube bis zum 25.07. Ja, und in der nächsten Folge habe ich den Robert Heinecke zu Gast von Leaders Media. Und der Robert hat nicht nur einen eigenen Podcast, der auch echt cool auf YouTube am Start ist, sondern er hilft vor allem Gründern und Agenturen für mehr Sichtbarkeit auf LinkedIn. Und wir haben auch live geschaut, was ich denn so alles falsch mache. Das war ganz interessant und war mal wieder komplett anders wie erwartet. Deswegen nächste Woche unbedingt reinhören in die Folge mit Robert. Da lernst du bestimmt auch noch was dazu. Bis dahin, frohes Schwitzen, mach's gut, ciao, ciao.